Hallo und herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
Anne Schäfer,
Juliane Schneider
und Sarah Pörtner.
Und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja mittlerweile schon sehr, sehr gut, seit über 100 Folgen. Vielen Dank für alle, die regelmäßig reinhören und zuhören. Ich leite seit 13 Jahren den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar. Und immer wieder mit Leidenschaft und freue mich jedes Mal auf meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Heute sind wir ein bunter Haufen junger Frauen und das Schöne ist, das hatten wir schon so lange nicht mehr, mehrere Kolleginnen aus dem Team da und darauf freue ich mich heute ganz besonders. Aber damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer ihr so seid, stellt ihr euch doch auch einfach nochmal vor.
Ja, also ich bin die Anne. Ich arbeite jetzt schon seit über 2 Jahren als Fachkraft hier im Kindergarten in Benningen und ich war auch schon davor hier als Praktikantin während meinem Studium zur frühkindlichen Bildung und ich bin aus dem Funktionsbereich Halle, das heißt meine Aufgabe ist es morgens die Kinder in Empfang zu nehmen und wir machen auch immer wieder hauswirtschaftliche Angebote bei uns in der Halle und ich gehöre in die Gruppe der Kleinsten zu den Leoparden, die werden jetzt gerade alle entweder 2 oder sind schon 2.
Ich heiße Juliane. Ich bin jetzt das 7. Jahr hier im Kindergarten. Ich bin in der Fuchsgruppe, das sind die 2. Jüngsten, also die 2- bis 3-Jährigen. Und mein Funktionsbereich ist das Nestle, das ist der Bereich für die jüngeren Kinder.
Genau, ich bin die Sarah, ich bin mittlerweile schon seit 3 Jahren hier. Ich habe hier angefangen als Semesterpraktikantin und bin dann nach meinem Studium als Vollzeitkraft hier eingestiegen. Meine Gruppe sind die Eichhörnchen, die werden dieses Kindergartenjahr alle 4 Jahre alt. Und mein Funktionsbereich ist gerade das Kinderbüro, also quasi unser Forscherraum, Entdeckerraum, genau.
Der Raum, von dem Christel van Dieken sagt, er bräuchte dringend einen anderen Namen, weil der hat ja gar keine Bürofunktion. Also ich bin ganz gespannt, ob uns da ein anderer Name einfällt. Aber heute treffen wir uns, um über die Retschepädagogik zu sprechen. Und ich weiß, dass wir mindestens eine Hörerin in Österreich haben, die ganz, ganz regelmäßig hört. Das ist unsere liebe Monika Seil, die gibt uns auch ganz tolle Rückmeldungen dazu. Und liebe Monika, diese Folge ist heute für dich, weil es soll ja auch um die Studienfahrt gehen, die ihr mit der Monika nach Reggio Emilia gemacht habt. Aber bevor wir zur Studienfahrt kommen, fangen wir doch einfach nochmal ein bisschen weiter vorne an. Reggio-Pädagogik begleitet uns ja schon lange. Juliane, du bist ja zum Beispiel auch Reggio-Artillerista, hast ja da auch eine Weiterqualifizierung gemacht. Was macht denn für dich die Reggio-Pädagogik aus?
Also ich finde vor allem das mit den 100 Sprachen spannend, weil jedes Kind hat so seinen eigenen Zugang. Manche, die sind sehr kreativ, die möchten die Welt künstlerisch entdecken. Andere, die verkleiden sich gerne, spielen Rollenspiele. Andere, für die ist Bauen und Experimentieren wichtig. Also so dieses Spektrum an Möglichkeiten, das ist eigentlich so das, was mir an der Reggio-Pädagogik besonders gefällt. Und eben sonst auch das Individuelle, dass jedes Kind so seinen eigenen Weg da findet und wir eben die Möglichkeiten schaffen, dass sich die Kinder da frei entfalten können und jeder für sich selbstständig sich seine Aufgaben und Ideen sucht und wir eben die Kinder unterstützen, dass sie die dann auch umsetzen können. Und so jeder Tag ein neues Abenteuer wird, weil es eben jeden Tag was Neues zu entdecken gibt.
Sarah, was hat so für dich den Reiz an der Reggio-Pädagogik ergeben oder hergegeben?
Also ganz wichtig für die Reggio-Pädagogik finde ich eigentlich die Projektarbeit, was es für mich schon so ausmacht, weil es ein ganz anderes Arbeiten ist wie jetzt in anderen Pädagogikarten, sage ich mal, dass man schon mit den Jüngsten in Projekten arbeitet und die Kinder auch selber mitbestimmen können, was interessiert sie, woran möchte ich weiterarbeiten, was interessiert mich überhaupt an dem Thema, finde ich ganz spannend und total bereichernd auch für die Kinder und für den Alltag.
Und Anne, was macht die Reggio-Pädagogik für dich aus?
Für mich eigentlich das Wichtigste an der Reggio-Pädagogik ist die Haltung dem Kind gegenüber oder wie das Kind gesehen wird, nämlich als eigenständiges Individuum, dem eigentlich alles zugetraut wird und dem auch vertraut wird. Genau das finde ich das Besondere an der Reggio-Pädagogik.
Ich finde super spannend an der Reggio-Pädagogik, dass sie nie unmodern ist, dass man sie immer wieder aktualisieren kann, dass es eine Philosophie ist, die man so auslegen kann, wie sie auch dem Geist der Einrichtung entspricht. Und das fasziniert mich jedes Mal wieder an der Reggio-Pädagogik. Und ich muss so schmunzeln gerade, weil wir uns überhaupt nicht abgesprochen haben. Und jeder hat so seinen eigenen Schwerpunkt. Und das zeigt ja jetzt auch nochmal diese Vielfalt der Reggio-Pädagogik, dass auch jeder Erwachsene seine Nische finden kann und seinen Schwerpunkt in der Reggio-Pädagogik finden kann. Und für uns ist ja immer in der Einrichtung so, ja, die Aufgabe auch, den Theorie-Praxistransfer zu leisten. Wie funktioniert die Theorie und wie setzen wir die Theorie in die Praxis um? Und dazu gehört einfach eine Studienfahrt. Und ihr hattet jetzt die Möglichkeit, im Herbst 4 Tage nach Italien zu fahren. Wie war das für euch, so das erste Mal den Ursprung zu erleben oder überhaupt auch auf Studienfahrt zu gehen?
Also ich war erstmal super aufgeregt, als ich dann auch mitbekommen habe, dass ich sozusagen dieses Jahr die Auserwählte war von ein paar und mit durfte. Ja, man hat sich da dann davor schon viele Gedanken gemacht, hat sich überlegt auszumalen, wie es ist. Aber es ist einfach, finde ich, nochmal was ganz anderes, wenn man dann wirklich da ist. Wir hatten ja zum Glück dieses Jahr auch das Glück, dass wir wieder in die Einrichtung rein konnten. Das konnte die Gruppe vor uns leider nicht, wegen Corona. Und da wirklich mal so richtig hinter die Kulissen zu gucken, aber auch wieder diese Vielfalt zu sehen, weil es, also man hört immer so von der Reggio-Pädagogik als großes Ganzes, aber auch in Italien ist es ja so, dass sich die Reggio-Pädagogik in den verschiedenen Bezirken oder ja, in den verschiedenen Regionen auch unterscheiden kann. Und so ist es hier bei uns ja auch. Das fand ich einfach das Spannende, damals so einen richtig tiefen Einblick zu bekommen.
Mhm. Wie ging es euch?
Also ich finde es auch total spannend, dass man wirklich mal so die in den Kindergarten, also wir waren einen Tag im Kindergarten und einen Tag in der Krippe, dass wir wirklich mal so live den Alltag erleben durften. Und das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, wie wenn man Fortbildungen, was wir ja auch viele hatten, was natürlich auch sehr interessant war, aber das live vor Ort mitzuerleben, das hat natürlich nochmal was ganz anderes, da so richtig in diese Atmosphäre einzutauchen und so den Alltag zu erleben, die Menschen zu erleben, wie die Erzieherinnen dort mit den Kindern umgehen, diese Zugewandtheit, das so live zu erleben, das war was ganz Besonderes.
Hat es denn für dich unterschieden zu dem, was wir machen in der Einrichtung?
Nö, eigentlich nicht. Also ich habe da schon gemerkt, aha, die machen das auch so wie wir. Also ja, also da doch einige Parallelen habe ich feststellen können zu unserer Arbeitsweise. Und das fand ich sehr schön.
Mhm. Und wie ging's dir, Sarah?
Also ich muss auch sagen, ich habe mich am meisten gefreut, auf die Kindergärten vor Ort das zu erleben. Weil wenn man dann vor Ort im Tun ist, mit den Kindern, mit den pädagogischen Fachkräften dort, ist natürlich was anderes, als wenn man Fotos sieht oder davon liest. Deswegen war auch das, was für mich am bereicherndsten war. Und zu den Unterschieden fand ich auch, dass so in der Haltung von der Fachkraft es schon ähnlich ist wie hier bei uns. Aber wir haben auch einige Unterschiede entdeckt, beispielsweise was so die Dokumentation angeht, die Banddokumentation. Ist dort schon nochmal ein bisschen anders als hier, wo wir, glaube ich, auch für uns ein paar Anregungen mitnehmen konnten und 1000 Fotos gemacht haben, was wir hier umsetzen möchten.
Und dieses Jahr hatten wir einfach die Möglichkeit, 4 Kolleginnen zu schicken. Die Anja war noch mit dabei als stellvertretende Leitung in der Viererrunde und wir sind über Instagram ganz oft gefragt worden, als wir darüber berichtet haben, ja, wie können wir uns das überhaupt finanzieren? Und zu sagen, naja, es war, ist zwar was Besonderes, dass man mal 4 Tage aus der Einrichtung gehen kann, aber es ist ja jetzt auch nicht nur purer Luxus, es war schön, aber nicht nur Luxus und mir ist es wichtig, das hier einfach auch nochmal zu sagen, ihr seid mit dem Privatauto gefahren, die Anne hat sich bereit erklärt, den ganzen Weg zu fahren und ihr Auto zur Verfügung zu stellen, zu viert. Die Anne hat ein kleines Auto, also Gepäck war beschränkt. Und einkaufen konnte man auch nicht viel in Italien. Erstmal hatte man keine Zeit und zweitens mal war der Kofferraum voll mit dem Gepäck, das sowieso schon drin war. Und dann habt ihr eine Ferienwohnung gehabt, zu viert. Und das heißt, man hat sich auch immer zu zweit ein Zimmer geteilt und immer zu zweit auch ein Bad gehabt. Und das muss man auch wollen, finde ich. Und das kann man nur in dem Team, wenn man gut miteinander klarkommt, dass man sagt, ja, ich bin bereit, auch Tisch und Bett für diese 4 Tage mit euch zu teilen und so eng über so viele Stunden und so einen langen Zeitraum auch aufeinander zu sein. Und das ist der Grund, wie man die Kosten kleiner halten konnte. Ein Hotel mit lauter Einzelzimmern und eine Anfahrt mit Zug wäre natürlich einfach deutlich kostenspieliger gewesen. Und das waren die Stellen, an denen wir gespart haben. Aber ging es euch trotzdem gut miteinander?
Ja, also ich finde, es war einfach auch ein schönes Teambuilding, ehrlich gesagt. Also wir verstehen uns ja eh alle gut, aber sowas Besonderes dann nochmal mit mehreren Teammitgliedern zu erleben, das hat schon, finde ich, auch nochmal zusammengeschweißt. Man hat nochmal sich viel besser kennengelernt, weil unser Tag war zwar vollgepackt mit tollen Sachen, aber abends hatte man natürlich dann auch immer nochmal die Möglichkeit, einmal den Tag Revue passieren zu lassen, aber man kommt natürlich auch in private Gespräche. Also das war einfach, finde ich, ein schönes Zusammensein.
Wir saßen immer noch bis spät abends eigentlich zusammen an unserem Küchentisch. Natürlich haben wir auch reflektiert über den Tag, was wir so erlebt haben und wie wir das bei uns umsetzen können. Aber natürlich geht es dann auch um private Sachen und dann in der Länge trifft man sich ja sonst nicht im Team oder kann ja nicht so in der Pause mal schwätzen. Deswegen sehe ich es auch so, dass man sich so schon näher kennengelernt hat.
Ja, also ich fand, es war so auch dann eine gute Mischung zwischen dem, dass wir so den Tag reflektiert haben, uns über Retro-Pädagogik unterhalten haben, aber dann natürlich auch über private Sachen, wir haben es prima verstanden und ja, also es war sehr bereichernd und schön zusammen.
Und damit ihr an dem ganzen Programm teilnehmen konntet, seid ihr schon einen Tag früher gefahren und einen Tag später erst auch wieder nach Hause gefahren, weil man ja sehen muss, wir sind doch immerhin 8 Stunden Fahrt, wenn alles gut läuft, von Italien entfernt oder von Reggio Emilia entfernt. Was war denn so, Anne, deins, was dich am meisten beeindruckt hat?
Also mich haben wirklich diese Dokumentation beeindruckt. Also man sieht einfach, dass die das schon lange machen und da eingespielt sind und wirklich diese Pädagogik verinnerlicht haben und dafür leben und brennen. Also das fand ich, hat man einfach in jedem Raum bemerkt. Klar, die wissen natürlich auch, dass da Leute kommen und sich ihre Einrichtung angucken, aber auch wenn man sich, also man hat sich nach den Besuchen in den Einrichtungen, hat sich die ganze Studiengruppe dann immer nochmal mit den Erzieherinnen und den pädagogischen Fachkräften getroffen und es gab so einen Austausch. Und in den Antworten hat man einfach bemerkt, dass das bei denen in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Alles ganz normal.
Ja.
Ja. Juliane, was war so bei dir?
Also mich hat so alles aus diesem Bereich Licht und Schatten, also diese Lichtinstallation und auch mit digitalen Medien und das dann mit traditionellen Sachen, mit künstlerischen Sachen gemixt, also sowohl in den Einrichtungen wie dann nachher auch im Loris Malaguzzi-Zentrum, diese ganzen Installationen, die haben mich sehr beeindruckt und da hat es dann auch gleich gerattert, wie man das bei uns in der Einrichtung umsetzen kann und da sind wir jetzt gerade auch dran, dass wir gerade jetzt in dieser Jahreszeit mit den Kindern da Verschiedenes zu diesem Themenbereich machen können.
Es bietet sich natürlich im Winter besser an, als im Sommer Sachen mit Licht und Schatten zu machen, weil man nicht so viel abdunkeln muss. Und jetzt aber nochmal so ein bisschen der Punkt. Ich finde, es sieht immer alles so einfach aus, wenn das dann da so steht und so gemacht ist und es ist alles immer kein Hexenwerk. Es dann nachher umzusetzen, ist doch nicht so einfach, oder?
Ja. Man muss halt dann einfach auch anfangen und sagen, so, jetzt probieren wir einfach mal mit einem kleinen Teil an und meistens entwickelt sich ja dann auch so eine Eigendynamik. Die Kinder bringen dann ihre Ideen ein, dann hat jemand von den Kollegen nochmal eine Idee und dann spielt das alles so zusammen und plötzlich hat man was ganz Großes zusammen geschaffen, daran gearbeitet. Also es ist eigentlich immer so erstmal diese Hemmschwelle, dass man mal, so, jetzt packen wir es mal an, jetzt fangen wir mal mit was Kleinem an und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Gab es für dich so was ganz Besonderes, dass du sagst, ja, das hat dich so beeindruckt
ich auch? Ich wieder die Projektarbeit spannend eigentlich. Ja. Also als wir die Einrichtungen besucht haben, waren die vom Tagesablauf her gerade in ihre Projektarbeit. Also wir konnten dann in die Kindergruppen reingucken, an was die da gerade gearbeitet haben. Und ich war echt beeindruckt, wie schon die Jüngsten, die 2-Jährigen in der Krippe da konzentriert und ruhig an dem Tisch sitzen konnten und gearbeitet haben. Also das fand ich wirklich faszinierend. Auch wie von der Aufteilung her, was die da für Kleingruppen gemacht haben, dass sie sich nach ihrem Interesse, nach ihrem Bedürfnis aufteilen konnten. Das fand ich wirklich spannend zu sehen. Auch von der Arbeitsphase her, wie wirklich Kinder sämtliche Altersgruppen da konzentriert gearbeitet haben. Das fand ich schön.
Spannend. Ja, beide Anne und Sarah vorher schon mal die Wanddokumentation angesprochen und gesagt, ja, es hat euch beeindruckt oder das war wiederzuerkennen, dass die es auch machen, wir es auch machen, aber sie es nochmal ganz anders machen. Wo ist für euch da der größte Unterschied nochmal?
Also ich finde, dort in Reggio Emilia war es viel pädagogischer in Anführungszeichen. Also es ist nicht einfach nur, okay, das haben wir gemacht, zu dem Ergebnis sind wir gekommen, sondern es waren immer auch noch die Hintergedanken dabei aus pädagogischer Sicht. Warum machen wir dies und jenes? Was haben die Kinder hier gelernt beispielsweise? Das ist mir dort vermehrt aufgefallen.
Und auch bei den, also bei den Altersgruppen waren dann zum Beispiel bei den Projektarbeiten auch immer nochmal sozusagen Erklärungen zu der Altersstufe. Also was ist in dieser Altersstufe wichtig? Auf was kommt es da an? Wie setzen Sie das um? Also da hat man noch ganz viel so pädagogischen Input bekommen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass gerade in diesen Heften, also es gibt bei denen ja unterschiedliche Arten von Dokumentation, also einmal diese Wanddokumentation, aber auch gerade diese Dokumentation von den Projekten oder auch von tagesaktuellen Sachen in so Heften für jedes einzelne Kind. Und da bemerkt man mal, wie viel die mitschreiben. Also die haben wirklich immer was zum Schreiben dabei und gefühlt entgeht denen, also wenn man das durchliest, kein Zitat. Und die sind wirklich sehr geübt da drin, alles sehr genau zu beschreiben, was in der Situation passiert ist. Das fand ich auch so faszinierend. Also wirklich diese Schrift zum Bild dann auch.
Mhm. Hast du noch was du da gerne ergänzen würdest, Juliane?
Ja, also diese Dokumentation, das fand ich auch sehr interessant und gerade, also wurde ja auch schon gesagt, eben, dass diese Altersgruppen, also weil jeder von uns im Alltag, also bereits ein Jahr ist bei den Kindern, macht das wahnsinnig viel entwicklungspsychologisch aus und dass man diese Aspekte da in die Dokumentation noch mit einarbeitet, also das fand ich auch interessant und wichtig.
Und da erlebe ich tatsächlich auch immer wieder einen Knackpunkt. Ich kam jetzt selber aus einer Weiterbildung. Ich war 2 Tage auf Weiterbildung zu was ganz anderem. Kinder mit auffälligem Verhalten war das Thema. Aber es passt vom Grundlegenden auch mit rein. Ich finde, dass wir in der Ausbildung oder auch im Studium viel zu wenig über die Entwicklungspsychologie und Entwicklungsbiologie der Kinder lernen. Also diese Sicherheit in dem Thema erst nochmal zu kriegen, was ist normal, ja, oder was ist entwicklungsbedingt jetzt gerade dran, die kommt oftmals zu kurz. Und da denke ich auch, wenn man sich wirklich fort- und weiterbilden möchte, muss man eigentlich da erst nochmal einsteigen und sagen, hey, was brauchen Kinder in bestimmten Altersgruppen? Was müssen die da schon können? Was können die da nicht? Welche Verhaltensweisen sind da auch typisch und was ist da eher untypisch, um nochmal eine größere Sicherheit zu kriegen? Wenn man viele, viele Jahre Berufserfahrung hat, ist man sich da auch sicher, aber mit der Theorie zu belegen, fällt einem da auch schwer und da kann man sich sicherlich auch mal nochmal täuschen, als wenn man da sagen würde, ich bin mir da ganz sicher drüber oder ich setze mich für jede Wanddokumentation damit nochmal auseinander. Aber dafür muss man auch sagen, wechseln die natürlich nicht so häufig wie bei uns.
Mhm. Ja, das stimmt. Also es gab in allen Einrichtungen, in denen wir waren, an den Wänden schon auch immer wieder sozusagen so Dokumentationen, die über einen sehr großen Zeitraum gingen. Und da hingen natürlich dann auch Sachen dabei, die schon etwas älter waren. Aber da war das Spannende dann wieder dran, dass es eben so eine Dokumentation war, die sich so entwickelt hat über die Zeit. Also das war dann echt ein Projekt, das schon vor langer Zeit begonnen hat. Und das Tolle fand ich daran eben, dass die immer wieder erweitert wurde, die Dokumentation. Und sich dann auch alles irgendwie aufeinander bezogen hat und man eben ganz schön ablesen konnte, okay, wie hat sich das Projekt entwickelt. Das fand ich das Schöne dran. Und in diesen Heften, die individuell für die Kinder gemacht werden, da waren schon echt, also in die ich reingeguckt habe, also da wird man ja erschlagen von Dokumentationen fast, da war das schon alles sehr aktuell, fand ich. Und das, also ich finde, das ist einfach eine enorme Leistung, sowas zu bieten, weil ich glaube, jeder weiß, wie stressig ein Alltag sein kann und auch, wie das ist, wenn man dann vielleicht mal nicht vollzählig ist im Team und was dann manchmal alles hinten runterfällt. Aber ich finde, das spricht auch sehr dafür wieder, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass das einfach für die normal ist. Also das ist bei denen in Fleisch und Blut übergegangen. Die haben da ihre Routinen und ihre Zeiten, um das einfach zu entwickeln und aufzuschreiben und alles. Und es ist bei denen einfach ein eingespielter Ablauf. Und das zeigen die Dokumentationen, finde ich auch.
Ich muss so schmunzeln, weil ich so dran denke, ja, dass dann alle Kinder Siesta machen und erstmal 2 Stunden schlafen und das Team gemütlich zum Essen zusammenkommt und dann sich nochmal 1 Stunde hinsetzt und Dokumentation machen kann, wo ich sage, ja, das ist in unserem Kulturkreis überhaupt gar nicht vorstellbar, dass es so ist, dass jedes Kind ruhen muss. Auch davon sind wir weit entfernt, dass das überhaupt so in der Form passen würde. Und wir stehen ja schon ganz schön gut da mit unserer Vor- und Nachbereitungszeit. Aber wenn man sich die nicht gut organisiert, kommt man auch mit seinen Aufgaben nicht rum. Und da ist immer die Frage, ja, was lässt man dafür dann weg, ja, wenn man da nochmal einen Fokus legt. Ja.
Und das war, finde ich, auch das Interessante jetzt, dass wir vor Ort waren, weil man an so Informationen gar nicht so richtig kommt, wenn man nicht da ist. Also das haben wir wirklich dann nur erfahren, weil wir dann den Fachkräften vor Ort genau die Fragen stellen konnten. Und ich finde, das war auch so bereichernd, dass man da einfach einen Profi sozusagen hatte, den man alles fragen konnte, das jetzt vielleicht in den Reggio-Lektüren jetzt so nicht vorkommt.
Die ja sowieso so relativ wenig sind, dass man wirklich eine gute, griffige Fachliteratur zum Thema Reggio-Pädagogik findet. Und wenn man sagt, ja, da hat man nochmal Expertenwissen, ist ja auch nochmal schön. Jetzt habt ihr euch ja vorgenommen oder wir uns alle gemeinsam vorgenommen, das Wissen mit dem Team zu teilen. Und wie habt ihr euch da jetzt drauf vorbereitet?
Wie gesagt, wir haben ja ganz viele Fotos gemacht und wir haben dann ein Padlet erstellt mit verschiedenen Kategorien, wo wir quasi Fotos hochgeladen haben und die werden wir dann im Rahmen von einer Lenkungsgruppe dem Team zeigen. Und da geht's auch ein bisschen darum zu sagen, okay, das fanden wir spannend, das würden wir gerne auch hier etablieren. Was mir da jetzt als erstes in den Sinn kommt, ist beispielsweise die Materialpräsentation von der Ästhetik dort, wie man Sachen bei uns umsetzen könnte, sowas beispielsweise.
Also das Padlet, das haben wir dann sozusagen jeder individuell bestückt. Also die Sarah hat das angelegt und dann haben wir da verschiedene Kategorien gebildet und dann konnte sozusagen jeder das, was er sich mitgenommen hat. Also man hat, wie Sarah schon gesagt hat, ganz viele Bilder gemacht und man hat natürlich auch ganz viel mitgeschrieben. Und das haben wir da so ein bisschen sozusagen geordnet oder versucht zu ordnen und das Wichtigste zusammenzutragen. Und das Schöne ist ja, dass wir jetzt auch schon sozusagen auch schon von anderen Gruppen, die dort waren, da schon in nochmal einen ganz anderen Austausch gehen können, wenn man jetzt schon vergleichen kann, okay, was war, als ihr dort wart, was war jetzt bei uns schon wieder anders, das finde ich dann auch das Spannende, das haben wir dann nämlich auch vor in der Lenkungsgruppe, dass wir sozusagen die verschiedenen Studienreisen auch einfach noch ein bisschen miteinander vergleichen.
Wir haben davor schon mal eine Gruppe ja auf Studienfahrt geschickt, da waren auch 4 Kolleginnen und Kollegen in Reggio Emilia und dass man da dann nochmal austauscht. Und die Monika hat ja gesagt, dass ihre Studienfahrten einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben. Magst du das eben erzählen, Juliane?
Ja, also bei uns war jetzt eben der Schwerpunkt, dass wir eben wirklich live in den Einrichtungen hospitieren konnten. Also zum einen in der Krippe und zum anderen in einem Kindergarten. Und bei der Gruppe aus dem Team, die vor 1,5 Jahren in Reggio Emilia waren, da war eben der Schwerpunkt auf diesen Workshops. Die haben sich sehr viel mit Material, mit der Umsetzung beschäftigt. Und bei uns ging es jetzt eben auch viel um Dokumentation und eben also um den Alltag vor Ort. Also es ist eben auch immer so ein bisschen ein anderer Schwerpunkt, dann eben jetzt auch durch das, dass die damals nicht hospitieren konnten und dafür andere Dinge machen durften, haben wir verschiedene Ansatzpunkte, worüber man sich natürlich auch wieder sehr gut austauschen kann.
Und für uns dann nochmal gucken können, wie wollen wir für uns die Reggio-Pädagogik in unserer Einrichtung nochmal weiterbringen und wo wollen wir nochmal Schnittstellen ansetzen. Juliane, du hast gesagt, du würdest gerne Licht und Schatten noch weiter ausbauen und bist schon feste dran.
Ja, also ich finde es vor allem auch spannend, also wie gesagt, ich bin ja im Nestle, also in dem Bereich für die Jüngsten bei uns in der Einrichtung und eben, wie man da auch schon anfangen kann mit, also wir haben jetzt gerade viel mit so einem Overhead-Projektor und mit Schattenspielen, mit verschiedenen Materialien, mit Farben. Da sind wir jetzt gerade dran und dann bei den Älteren kommen ja dann die digitalen Medien, also die Tablets und so auch noch dazu und wie man das dann alles verbinden kann, das finde ich einen sehr spannenden Ansatzpunkt. Wie man eben auch schon die jüngeren Kinder da ranführen kann, wie man mit den Sachen arbeiten kann.
Was hast du, Sarah, für dich mitgenommen?
Also Licht und Schatten ist natürlich auch für die Älteren ein spannendes Thema, mit dem man auch schöne Atmosphären schaffen kann. Sowas kann man auf jeden Fall auch im Kinderbüro bei den Großen einführen, etablieren. Aber dort in Reggio Emilia haben die viel auch mit Naturmaterialien geforscht. Wir hatten ganz große Regale voll mit verschiedenen Naturmaterialien, die gesammelt wurden, die man weiter untersuchen kann, mikroskopieren kann. Sowas könnte ich mir auch gut für unseren Raum vorstellen.
Da müssen wir noch richtig sammeln. Ich finde das in dieser Stadtnähe, in der wir eigentlich leben und wohnen, ist es so unglaublich schwer, an schöne und viel Naturmaterialien ranzukommen. Ich beneide alle Bayern übrigens dafür, dass sie so mitten im Wald leben. Also die Münchner werden sich jetzt kaputt lachen, aber ja, wenn ich so an die Gegend um Passau denke, die ja dann wirklich da ganz viel Wald um sich haben oder selbst die Lörracher es nicht so weit haben, um in den Wald zu kommen wie wir, bis wir im tiefen Wald hier eigentlich wirklich sind, brauchen wir schon ein ganz schönes Stück. Wir haben Wiesen und Felder und ja, auch da gibt es schöne Schätze zu finden. Wir werden vermehrt suchen. Anne, was setzt du? Juliane?
Ich wollte nur sagen, wobei wir es tatsächlich geschafft haben, mit Hilfe fleißiger Sammlerfamilien eine ganze Kiste mit Kastanien fürs Nestle zusammenzubekommen. Also wenn alle zusammenhelfen, schafft man es manchmal auch, hier an Naturmaterialien ranzukommen.
Was würdest du, Anne, lieber noch in unserer Einrichtung intensivieren oder verändern?
Also das Erste, woran ich mich auch gemacht habe, war auch das Licht- und Schatten-Thema, weil ich komme ja, wie gesagt, bei uns aus der Halle und ich habe dann auch vor allem in Reggio auch mir so natürlich ein Hauptaugenmerk auf die Hallen gelegt, also auf die Empfangsräume, wie die ausgestaltet sind. Und da war immer eigentlich Thema Licht und Schatten. Also die haben da echt immer eine tolle Atmosphäre geschaffen. Das hat immer eine richtige Ruhe reingebracht. Und man hat sich gleich irgendwie wohlgefühlt, wenn man reingekommen ist. Und das haben wir jetzt auch schon umgesetzt. Dann natürlich jetzt auch die dunklere Jahreszeit genutzt und haben den großen Leuchttisch bei uns in der Halle mit neben einer kleinen Höhle, die wir jetzt so ein bisschen mit Licht ausgeleuchtet haben. Und auf dem Leuchttisch haben wir jetzt auch schon verschiedene Sachen angeboten, verschiedene Materialien, gerade so bunte Becher also da passiert dann ganz viel. Die Kinder machen sich dann das draus, was sie brauchen. Also Mathematik und mathematische Vorerfahrungen finden da ganz viel statt. Oder auch Bauen und Konstruieren ist bei Bechern immer ganz groß im Kurs. Und ja, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dran, so dieses Wohlige gleich reinzukriegen, was man bei den Einrichtungen, finde ich, jetzt mal hatte, wenn man da reingegangen ist.
Und das Interesse der Kinder ist unglaublich groß, auch an diesen Licht- und Schattenexperimenten. Das habe ich jetzt so festgestellt, dass immer ein Kind da ist und experimentiert, ausprobiert und spannende Sachen da nochmal entstehen. Wollt ihr noch ein bisschen erzählen vom Rahmenprogramm? Was habt ihr denn noch gemacht, außer die Einrichtung anzugucken? Ihr wart im Kindergarten und in der Krippe.
Und dann waren wir den Tag drauf in der Remida und da haben wir so eine kleine Führung oder Einweisung bekommen von dem Personal dort, wie eben diese Remida entstanden ist, wie sie ihre Materialien bekommen, wo die herkommen, wie das eben bei denen abläuft. War eben auch wieder, und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Facette, die die dort da unten haben und ganz andere Ressourcen, die die auch zur Verfügung haben mit dieser Remida. Da können ja sozusagen die Fachkräfte aus den umliegenden Einrichtungen hingehen und sich Materialien suchen und die mitnehmen, die sie brauchen für ihre Projektarbeit. Und die haben da einfach eine riesengroße Auswahl. Also da wird man echt ein bisschen erschlagen von dem ganzen Material, das sich da in den Regalen türmt. Das war echt faszinierend und ist natürlich toll, wenn man da so eine Möglichkeit hat. Mhm. Genau, und den Tag drauf waren wir dann noch im Loris Maria Guzzi Zentrum. Wird ja. Von euch dazu noch was sagen? Ich kann auch was dazu sagen. Also da, was ich an dem Loris Maria Guzzi Zentrum so toll fand, und das war dann auch, finde ich, interessant in Verbindung dann mit den Hospitationen in den Einrichtungen, dass ganz viel, das in dem Loris Malaguzzi Zentrum ja für Interessenten aus der ganzen Welt ja ausgestellt wird, dass man das wirklich auch in den Einrichtungen findet. Also diese ganzen Materialpräsentationen, diese Vielfalt an Material, das findet man wirklich auch alles in den Einrichtungen. Und da wurden auch Workshops gegeben. Es war auch ganz interessant, dazu zu gucken. Also da kommen auch immer wieder Studiengruppen und machen Workshops, was auch toll ist, die Zusammenarbeit dann auch mit umliegenden Einrichtungen. Also man hat auch Kindergruppen dort gesehen, die da hingegangen sind, um dort zu arbeiten. Und natürlich auch nochmal einfach diese Inspiration Inspiration, okay, was kann ich mit verschiedenen Materialien machen? Also gerade in den verschiedenen Bereichen so konstruieren oder dann auch nochmal dieses Licht und Schatten. Die hatten da so einen Schwarzlichttunnel und also es war natürlich alles sehr beeindruckend, was man da gesehen hat.
Ja, und danach hatten wir dann nochmal mit der Studiengruppe von der Monika, also in der Gesamtgruppe, nochmal so eine Reflexionsrunde, wo man noch Fragen stellen konnte und uns austauschen konnten. Und da danach hat die Monika dann noch mit uns in der Stadtreccio Emilia eine Stadtführung gemacht, also mit den Teilnehmern von der Gruppe, und hat uns da zu den Projekten, die in Reggio Emilia stattgefunden haben, uns die Originalschauplätze vorgeführt. Und das war natürlich dann auch noch sehr interessant und beeindruckend, das wirklich alles mal live vor Ort zu sehen, weil das da doch immer noch was anderes ist, wie wenn man Fotos sieht oder einen Film anschaut oder sowas.
Was man auch noch sagen muss nach den Hospitationen, also wir haben nicht den ganzen Tag hospitiert in den Einrichtungen, sondern immer nur einen halben, waren immer am Vormittag dort und danach gab es immer noch Vorträge. Also die italienischen Fachkräfte vor Ort haben an einem Tag einen Vortrag gehalten über die Haltung der Fachkraft und am anderen zur Projektarbeit. Und wir hatten immer eine Dolmetscherin dabei, die dann quasi Step-by-Step den italienischen Vortrag ins Deutsche übersetzt hat, die dann auch dabei für Fragen. Also es gab dann schon auch pädagogischen Austausch zwischen uns und den italienischen Fachkräften vor Ort.
Und da muss man nochmal sagen, dass die Monika das Rahmenprogramm immer wunderbar organisiert. Und im Gegensatz zu Langeweile ist es eher schon fast ein Spießrutenlauf, um von A nach B zu kommen. Aber es geht so nahtlos ineinander über und man kann sich da einfach so schön von der Monika auch führen lassen. Und sie weiß so viel zu dem Punkt Reggio Emilia, also wir können es einfach nur empfehlen, mit der Monika eine Studienfahrt nach Reggio Emilia zu machen, wenn sich das einer überlegt. Da ist man auf jeden Fall gut bedient. In dem Fall werben wir kostenfrei und super, super gerne aus Überzeugung für die Studienfahrt nach Reggio Emilia. Ja, super. Vielen Dank für den Einblick, den wir in eure Studienfahrt so kriegen konnten. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wohin uns unser Weg der Reggio-Pädagogik noch führen wird. Aber ich bin mir sicher, wir nehmen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unsere Reise mit. Aber für diesmal sagen wir Tschüss!
Tschüss! Tschüss.